Ja, sehen wollen. So habe ich die Predigt heute überschrieben und vielleicht habt ihr euch das auch schon mal gewünscht, besser zu sehen oder auch überhaupt was zu sehen, im Nebel zum Beispiel oder bei Dunkelheit oder so in einer undurchsichtigen Lebenssituation den Durchblick zu bekommen. Manchmal möchte man ja vielleicht auch gerne schon so ein bisschen weitersehen, ja, wie sich die Dinge entwickeln. Ob und wann wir uns beispielsweise mal wieder ohne Maske und Sicherheitsabstand begegnen können. Oder wieso die persönliche Situation ja, so weitergeht, was so in der nächsten Zeit auf mich so zukommt. Vielleicht gab es auch schon mal eine Person, die ihr gerne mal persönlich sehen wolltet. Irgendwen, den ihr entweder schon kanntet oder vielleicht von dem ihr nur gehört habt durch Freunde und Bekannte und dann wolltet ihr ihn endlich auch mal persönlich kennenlernen, persönlich sehen. So ging es Zachäus und seine Geschichte, die im Lukas-Evangelium berichtet wird, die ist ja sehr bekannt und viele von euch haben sie wahrscheinlich schon zigmal gehört. Und so geht es mir auch. Aber Anfang August ist mir ein einziger Satz aus dieser Geschichte begegnet. Und ich nehme an, dass ich auch diesen Satz wahrscheinlich schon tausendmal gehört habe. Aber da hat er irgendwie so richtig bei mir reingeschlagen. Und hat mich, ich weiß gar nicht, warum genau, aber er hat mich total berührt und auch weiter beschäftigt. Da heißt es in Lukas 19, Vers 3 über Zachäus, und er begehrte, Jesus zu sehen. Er begehrte, Jesus zu sehen. Also er wollte das unbedingt. Und so wird es auch in der neuen Genfer Übersetzung ausgedrückt. Zachäus wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Und ich lese das jetzt mal im Zusammenhang. Lukas 19, 1 bis 10. Und wenn ihr schon auswendig könnt, ihr könnt es ja gar nicht mitsprechen. Dürft ihr ja gar nicht, ne? Egal, könnt ihr ja in Gedanken mitsprechen. Sonst hört es euch einfach nochmal an. Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief, Zachäus, komm schnell herunter. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus von dem Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur mit solch einem Sünder einlassen, von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn, fügte er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Zachäus will Jesus unbedingt sehen. Also er will erfahren, was es mit Jesus auf sich hat. Will ihn näher kennenlernen. Und er setzt wirklich ganz viel ein, damit das gelingt. Die Chancen, Jesus zu sehen, die stehen wirklich schlecht für Zachäus. Da sind ganz viele Leute, die ihm die Sicht versperren und er findet keine Lücke, durch die er durchflutschen kann. Das wäre im Moment ja vielleicht ein bisschen anders, ne? Im Moment kann man ja ganz gut Lücken sehen. Aber vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, es gab Zeiten, da war das Gedränge oft groß, ne? Und so war es auch da. Also die Menschen stehen dicht an dicht und Zachäus kann nicht über die Schultern gucken, dazu ist er zu klein. Er kann aber auch nirgendwo durchflutschen, um vielleicht mal wenigstens so einen kleinen Blick auf Jesus zu erhaschen. Aussichtslos. Doch Zachäus begehrte, Jesus zu sehen. Hast du schon mal was so richtig begehrt? Dann weißt du, warum Zachäus nicht aufgeben kann. Er will Jesus so unbedingt zu Gesicht bekommen, dass er sich richtig reinhängt. Und er rennt vor, er klettert auf einen Baum wie so ein kleiner Junge, holt sich wahrscheinlich noch ein paar Schürfwunden, ruiniert sich vielleicht noch sein kostbares Gewand, macht sich freiwillig zum Affen. Warum? Er will Jesus unbedingt sehen. Und das ist ihm alle Mühe wert. Was investierst du, um Jesus zu sehen? Ich finde das total auffällig, dass vor dieser Geschichte von Zachäus, also direkt davor in Kapitel 18, ein Kapitel vorher, da wird von einem anderen Mann erzählt, der Jesus auch unbedingt sehen will. Und auch für diesen Mann gestaltet sich das extrem schwierig. Der ist nämlich blind. Aber obwohl er Jesus jetzt nicht mit eigenen Augen sehen kann, erkennt er Jesus als den Messias, den Christus, der ihm helfen kann. Und er will unbedingt zu Jesus und er ruft nach ihm. Und seine Anrede, mit der er Jesus um Hilfe bittet, die zeigt, dass er weiß, wer Jesus ist, weil er sagt, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich. Und auch er hängt sich richtig rein, um zu Jesus zu kommen. Er weiß, wenn mir einer helfen kann, dann Jesus. Und deshalb ruft er mit aller Kraft nach ihm. Und andere wollen ihn zum Schweigen bringen. Das ist ihnen lästig. Aber er ruft nur umso lauter, weil er will unbedingt zu Jesus. Und dann fragt Jesus diesen Mann, was willst du, dass ich für dich tun soll? Und dann sagt dieser Mann, Herr, dass ich sehend werde. Sehend werden. Willst du das auch? Das ist eine Frage, die vielleicht ein bisschen seltsam klingt, weil könnte ja auch selbstverständlich sein, ne? Dass wir Menschen mehr sehen, mehr entdecken, mehr erkennen, mehr lernen wollen. Liegt ja vielleicht auch auf der Hand, ne? Dass so Nachfolger Jesu, dass sie ihren Herrn besser kennenlernen wollen, dass wir als seine Nachfolger unseren Blick auch fest auf Jesus richten wollen, dass wir ihn gerne anschauen, uns auch die Augen öffnen lassen für seine Art, die Dinge zu sehen. Sehend werden ist doch klar, dass wir das wollen, oder? Naja, bevor Jesus diesen Mann hier heilt, fragt er ihn erstmal, was soll ich für dich tun? Vielleicht ist es ja doch nicht so selbstverständlich. Und ich dachte ja, vielleicht möchte ich auch gar nicht immer so unbedingt in allem sehend werden. Vielleicht halte ich doch lieber manchmal an so einem Bild fest, das ich von Jesus habe, als dass ich ihn jetzt so ganz erkennen möchte. Vielleicht verschließe ich manchmal auch lieber meine Augen vor jemandem oder etwas, statt sie zu öffnen. Dazu habe ich euch eine kleine Geschichte mitgebracht von einem Maulwurf. Und dieser Maulwurf, der bohrte seine spitze Schnauze in das dunkle Erdreich und schob dann die Erde nach oben. Heute habe ich aber einen langen Tunnel gegraben, sagte er sich. Nun habe ich das längste Tunnelsystem unter der Erde von allen, die ich kenne. Und dann drehte er sich um und dann schob er mit seinen breiten Schaufeln den Boden und die Wände noch so ein bisschen glatt. Und dann wollte er in seine Wohnung zurück, eine große Höhle tief unten in der Erde mit Gras und Moos ausgepolstert. Nanu, sagte er zu sich, was riecht meine empfindliche Nase? Da ist doch jemand in meinen Tunnel eingedrungen. Ärgerlich schob er sich weiter vorwärts. Quiek, machte eine kleine Maus. Hast du mich aber erschreckt, du großes Ungetüm. Ich hab dich gar nicht kommen sehen. Sehen? Was ist denn das? Fragte der Maulwurf. Ich hab dich gerochen und gefühlt. Bist du etwa zu dumm dazu? Dann mach mal schnell, dass du aus meinem Tunnel rauskommst, nicht, dass wir noch aus Versehen zusammenstoßen. Ja, sicher, sagte die kleine Maus, ich kann nicht so gut fühlen und riechen wie du. Aber dafür kann ich gut sehen Und das brauchst du, wenn die Katze hinter dir her ist und du schnell in dein Loch wieder krabbeln musst. Oder wenn der Speck mal wieder so hoch liegt, dass du eine Leiter brauchst. Katze, Speck, Leiter, so ein Blödsinn, sagte der Maulwurf. Das gibt es doch alles nicht. Bleib unter der Erde, dann musst du nichts sehen. Ach, sagte die Maus, sehen ist aber so was Schönes. Es ist herrlich, die wogenden Gräser zu sehen oder die Sonne oder den glitzernden Schnee im Winter. Und dann besehe ich mein schönes seidiges Fell im Wasser und wir spielen Fang, meine Freunde und ich. Also es ist so was Herrliches, über der Erde zu sein. Ich bin noch nie über der Erde gewesen, brummte der Maulwurf. Wieso kann man das sehen und hier nicht? Komm mit, sagte die Maus. Ich zeig dir das Licht. Und flink huschte sie durch die Maulwurfgänge und schwerfällig schob sich der Maulwurf hinterher. Komm hier raus, hörte er die Maus piepsen. Es ist gerade keine Katze da und die Sonne scheint hell und warm. Der Maulwurf schob sich nach oben und streckte seine Schnauze zum ersten Mal in die freie Luft. Im nächsten Augenblick durchfuhr ihn ein furchtbarer Schmerz. Au, au, schrie er, was ist das? Es beißt mich, als wenn ich mich durch einen Salzklumpen buddel. Das soll das Licht sein, von dem du so schwärmst? Nee, danke, also ich verzichte. Da bleibe ich doch lieber in meiner dunklen Höhle. Komm heraus, du wirst dich dran gewöhnen, piepste die Maus. Aber der Maulwurf hörte ihr nicht mehr zu. Grunzend und schnaufend buddelte er sich tief in die Erde ein. So ein Unsinn, brummte er vor sich hin. Sehen, Licht, Sonne. Ich bleibe lieber im Dunkeln, unter der Erde. Da gibt es diese scheußlichen Dinge nicht. Die Maus aber erzählte ihren Freunden, der arme Maulwurf, er kann nie die Gräser sehen und den Schnee. Er kann sich nie selbst im Spiegel betrachten und auch nie mit uns Fangen spielen. Eine ganze Welt bleibt ihm verschlossen. Der arme Maulwurf. Ja, der arme Maulwurf, schade, er konnte nichts sehen, kannte sich nicht aus mit dem Leben über der Erde, mit Licht und Sonne, hatte ja immer nur im Dunkeln gelebt. Aber es hat ihn ja schon so ein bisschen gereizt, ne, mal zu sehen und selbst zu erfahren, wovon die Maus da sprach und wovon sie auch so begeistert war. Ob es da außerhalb seiner dunklen Welt vielleicht doch noch so ein bisschen was anderes, was Schönes gab? Naja, immerhin hat er sich ja auf den Weg gemacht, ist der Maus gefolgt, wenn auch etwas schwerfällig und unmotiviert, aber er hat sich zumindest in Bewegung gesetzt. Doch dann stach ihm das ungewohnte Licht in den Augen. Das war schmerzhaft und das war unangenehm. Und statt sich die Zeit zu nehmen, sich an das Licht zu gewöhnen, ist er zurück in seine Höhle geflüchtet. Sehen, Licht, Sonne, so seine Überzeugung, sind furchtbare Dinge. Und er entschied, dass es wohl besser sei, nichts zu sehen und im Dunkeln unter der Erde zu bleiben. Ja, so hat er das gemacht und eine ganze schöne Welt blieb ihm verschlossen. Und so kann es uns Menschen auch gehen. Gott ist Licht durch und durch, so heißt es in 1. Johannes 1, Vers 5. Also in ihm gibt es nichts Dunkles, nicht den Hauch eines Schattens. Und wenn er uns die Augen öffnet und wir uns so in seinem Licht sehen, ja, wenn wir sehen, was Gott sieht, weil er uns das zeigt, dann kann das schon mal erschreckend und schmerzhaft sein. Wenn ich so auf mein eigenes Leben schaue und mal so sehe, was Gott da sieht, und dann sehe ich ja vielleicht auch ein paar Dinge, die mir nicht so gefallen. Ja, Dinge, die ich mir anders wünschen würde. Vielleicht zerbricht auch mein schönes Bild, das ich von mir selbst so habe. Ja, ich sehe plötzlich auch Schwächen an mir. Dinge, die ich wirklich nicht gut gemacht habe. Vielleicht schlechte Entscheidungen, die ich getroffen habe. Ja, vielleicht merke ich auch, ja, also so hingegeben und konsequent, wie ich dachte, folge ich Jesus doch nicht nach. Manchmal entdecke ich vielleicht Charakterzüge und Haltungen und Verhaltensweisen an mir, mit denen ich mir selbst und anderen schade. Und ich weiß, dass diese Dinge nicht gut sind, aber ich kann sie nicht ablegen. Manchmal will ich es vielleicht noch nicht einmal wirklich. Und das tut weh. Und manchmal kostet das auch Überwindung, so auch mal zuzugeben, wo ich schief gewickelt war, wo ich einem schlechten Weg gefolgt bin. Auch so Schuld vor Jesus zu bekennen, zu ihm umzukehren und mit ihm auch so einen Neubeginn, so einen Neuaufbruch zu wagen. Kann auch sein, Jesus öffnet mir die Augen für die Not der Menschen um mich her. Und vielleicht für Menschen, wo ich lieber gar nicht hingeguckt hätte. Ja, weil mir irgendwie so langsam dämmert, dass er mich vielleicht zu Menschen schicken möchte und für Menschen auch gebrauchen will, bei denen ich lieber auf Abstand bleiben würde. Vielleicht merke ich einfach auch, dass Nachfolge mich richtig was kostet, viel mehr, als ich gedacht hätte. Kann ja sein, ne, dass Jesus andere Prioritäten setzt als ich. Oder dass er andere Pläne für mein Leben hat, als ich selbst. Und ich tue mich schwer, das so anzunehmen. Vielleicht verbaut auch gerade das, was ich meine, auf keinen Fall aus der Hand geben zu können, mir den Weg zu Jesus. Ja, weil es mich davon abhält, mich ganz und gar in seine Arme zu werfen. Ja, es kann wirklich einiges geben, was bei Licht besehen ziemlich schmerzhaft ist, unangenehm. Und vielleicht neigen wir dann manchmal dazu, wie dieser Maulwurf in der Geschichte, zurück ins Dunkel zu flüchten und die Augen vor unserer eigenen Wirklichkeit zu verschließen. Aber damit verschließen wir uns leider auch der Heilung und der Veränderung und dem Leben, das Jesus für uns bereithält und für das er uns ja auch freisetzen will, das er auch in uns entfalten will. Und eine ganze Welt bleibt uns verschlossen. Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. In der Bibel wird Finsternis und Dunkelheit ja auch oft als Synonym gebraucht für all das, was mich von Gott fernhält, was mich von ihm wegzieht. Und wenn er mit seinem Licht so in mein Leben kommt und sichtbar macht, was bis dahin im Dunkeln lag, dann tut er das ja nicht, um uns fertig zu machen, sondern dann tut er das, um uns freizusetzen für die Beziehung mit ihm, für dieses erfüllende Leben mit ihm. Nachfolger Jesu sind keine Nachtschattengewächse, sondern Kinder des Lichts und eben auch geschaffen, um in seinem Licht wirklich zu leben, mit offenen Augen und mit wachem Blick. Ich muss noch ein Stück weiter mit euch nochmal vor diese Geschichte. Also, wir haben die Geschichte von Zachäus, davor haben wir die Geschichte von diesem blinden Bettler. Und noch davor wird eine Geschichte erzählt, in der es auch um die Begegnung zwischen einem Mann und Jesus geht. Und dieser Mann, das war ein führender Mann des jüdischen Volkes. Und dieser Mann möchte Jesus auch unbedingt sehen, möchte ihn besser kennenlernen, möchte dazulernen. Und es ist ihm ein echtes Bedürfnis, so nach Gottes Willen zu leben, seine Ordnung zu halten. Und er kommt mit einer wichtigen Frage zu Jesus. Er fragt nämlich: Was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Und Jesus antwortet ihm dann: Ja, du kennst ja die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Und der Mann erwidert: All diese Gebote habe ich von Kindesbeinen an befolgt. Und vielleicht ist er jetzt ganz erleichtert und erwartet so ein bisschen, dass Jesus anerkennend nickt und sagt: Ja, mach genau weiter so, alles tutti. Aber Jesus sagt eben: Eins fehlt dir noch. Verkauf alles, was du hast, und verteile den Erlös unter den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben, und dann komm und folge mir nach. Und dann heißt es, als das der Mann hört, wird er sehr traurig, denn er hat ein großes Vermögen. Und das ist der Moment, in dem diesem Mann das Licht richtig wehtut. Ja, weil hier wird es für ihn ganz unangenehm hinzuschauen. Weil Jesus trifft ihn an seiner empfindlichsten Stelle und er merkt, wie sehr er an seinem Reichtum hängt. Sein Vermögen, und ich nehme stark an, vor allem die damit verbundene Sicherheit, bedeutet ihm sehr viel. Zu viel, um es einfach aufzugeben. Also ich denke nicht, dass in dieser Geschichte geht es jetzt nicht irgendwie um Geiz oder mangelnde Großzügigkeit oder so. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es für diesen Mann noch relativ simpel gewesen wäre. Wenn Jesus gesagt hätte, pass auf, ich möchte, dass du zu dem, was du sowieso schon spendest, noch einen armen Menschen zusätzlich unterstützt und dass du, weiß ich nicht, den und den Betrag in unsere Jüngerschaftskasse einzahlst oder so. Vielleicht hätte er nach kurzer Bedenkzeit einen prüfenden Blick auf sein Konto das sogar relativ zügig getan. Aber er soll sein Vermögen weggeben, seine Rücklagen, alles. Alles loslassen und Jesus folgen. Autsch. Und dazu ist er eben nicht bereit. Und so verbaut ihm eben das, was ihm Sicherheit bietet, scheinbar, und was er meint, eben nicht loslassen zu können, das verbaut ihm den Weg zu Jesus. Und er fragt ja wirklich ernsthaft nach Gott, ne? Der hat das nicht auf die leichte Schulter genommen. Aber wie der Maulwurf macht er eben kehrt und schneidet sich selbst von dem Leben ab, das Jesus ihm schenken will. Eine wirklich traurige Geschichte, weil er will ja echtes Leben finden. Aber als es sich ihm dann bietet, ist er nicht bereit, es zu ergreifen, weil er sein Vermögen schützen will. Und er wagt es nicht, das aus der Hand zu geben und sich einfach in Jesu Arme zu werfen. Dieser Preis ist ihm dann doch zu hoch. Und das, ich muss da immer dran denken, wenn ich diese Geschichte lese, an einen Bekannten, ist schon zig Jahre her, da habe ich mich mit ihm unterhalten über seine Arbeitsstelle und so. Also er war schon jahrelang sehr, sehr unglücklich auf seiner Arbeitsstelle und das hat auch schon körperliche Auswirkungen stark gehabt. Also der war schon auch gesundheitlich sehr angeschlagen. Und ich habe dann nachgefragt und habe gesagt, hör mal, vielleicht ist das auch jetzt eine Chance. Hast du mal dran gedacht, vielleicht mal nachzufragen, ob diese Arbeitsstelle noch immer der richtige Platz für dich ist? Hast du Jesus schon mal gefragt, ob er vielleicht dich irgendwie ganz woanders sieht und vielleicht ganz andere Pläne mit dir hat? Und da hat er mich angeguckt und gesagt, das geht nicht. Ich bin verbeamtet. Ich kann auf keinen Fall was machen, wo ich meinen Beamtenstatus aufgeben muss. Ja, und bevor wir uns jetzt entspannt zurücklehnen, weil wir vielleicht weder sehr reich sind und an unserem Reichtum hängen, noch verbeamtet und an unserem Beamtenstatus hängen. Ich kann das noch niemals aussprechen. Es gibt ja viele andere Dinge, ne, an die wir uns hängen können, von denen wir uns abhängig machen und die uns daran hindern können, befreit mit Jesus zu leben und uns von ihm zeigen zu lassen, wie er sich eigentlich unser Leben vorstellt. Und dem zu folgen. Weil wir uns an etwas hängen, uns davon abhängig machen und ihm den ersten Platz in unserem Leben einräumen. Vielleicht sind es deine finanziellen Rücklagen. Vielleicht dein Haus. Das habe ich letztens gehört. Eine Immobilie macht dich nicht mobiler. Fand ich irgendwie auch sehr cool. Ne? Deine Altersvorsorge. Deine Gesundheit, bestimmte Menschen, deine Begabungen, dein Beruf, dein Hobby, dein Ehrenamt, ja, irgendwas, an was du dich klammerst. Das sind ja an sich keine schlechten Dinge. Nur wenn wir uns von ihnen abhängig machen, dann nehmen sie uns gefangen. Und dann ist das wirklich schlecht. Und das kann ja schneller passieren, als wir denken. Und immer ist das ja nicht so leicht zu erkennen. Ne? Und manchmal merken wir ja erst, wenn wir in der Gefahr stehen, etwas zu verlieren, wie wichtig uns das ist und welchen Raum das in unserem Leben eingenommen hat. Und vielleicht magst du Jesus in der stillen Stunde ja einfach mal bitten, dass er dir die Augen öffnet für seine Sicht der Dinge. Dass er dir zeigt, wo du andere Prioritäten setzt als er. Wo du dich von Menschen, Dingen oder Lebensumständen abhängig machst und dich selbst in der Nachfolge ausbremst. Und es kann durchaus schmerzhaft sein, unserer eigenen Wirklichkeit so ins Auge zu schauen. Aber es ist wirklich auch zutiefst heilsam und befreiend. Und das hat Zachäus ja hier so erlebt. Sein unbedingter Wunsch, sein Begehren, Jesus zu sehen, das wird ihn zum Segen und das verändert sein Leben radikal. Zachäus sieht nicht nur Jesus, sondern er sieht in der Begegnung mit Jesus auch sein eigenes Leben. Also er sieht das plötzlich alles ganz klar, wie er gelebt hat bisher. Und das ist nicht schmerzfrei für ihn. Er sieht ja, wie egoistisch und wie lieblos er war, wie er sich auf Kosten anderer bereichert hat, wie er an den Menschen seines eigenen Volkes schuldig geworden ist, belogen und betrogen hat, andere ausgenutzt hat, um selbst ein komfortables Leben zu führen. Er sieht das alles. Aber er sieht eben auch Jesus, den Retter. Und deswegen muss er an dieser Stelle auch nicht verzweifeln, sondern er sieht, wer er ist selbst. Er sieht, wer Jesus ist. Er erkennt ihn als den Retter und er kehrt zu Jesus um. Zachäus wagt wirklich den Neuanfang. Und das ist wirklich so eine 180-Grad-Wendung, die er da vollzieht. Und er bereut das Unrecht, das er begangen hat, so sehr, dass er freiwillig noch mehr von seinem Geld hergibt, als er geben müsste, um das Unrecht auszugleichen. Also vom Gesetz, von der Tora her, gab es ja je nach Schwere der Schuld und der Art des Vergehens eben auch verschiedene Möglichkeiten, eben wie das Unrecht wieder ausgeglichen werden konnte. Und da war es so, wenn jemand zugegeben hat, dass er einen Betrug begangen hat und freiwillig eine Wiedergutmachung leisten wollte, dann musste er die gestohlene Summe zahlen und zusätzlich noch 20% dazu. Könnt ihr in 3. Mose nachlesen. Überhaupt alles könnt ihr irgendwo in 1. bis 5. Mose findet ihr das alles. 2. bis 5. Mose findet ihr das alles, was ich jetzt erzähle. So, also die Summe plus 20%. Hat ein Dieb sich nicht selbst gestellt, sondern ist er jetzt gefasst worden, dann musste er dem Betroffenen die doppelte Summe zurückzahlen. Und nur wenn jemand einem anderen etwas Lebenswichtiges gestohlen hat und keine Reue zeigte, also wenn es ihm noch nicht mal leid tat, dann musste er das Vierfache zurückzahlen. Und Zachäus, der ja sein Unrecht bereut, sagt jetzt, also Herr, schon mal die Hälfte meines Besitzes sowieso schon mal gebe ich den Armen. Und wenn ich etwas erpresst habe, dann gebe ich ihm das Vierfache zurück. Das heißt also, er bereut seine Taten, er bekennt seine Schuld, er leistet Wiedergutmachung, er gibt die Hälfte ab und er für das, was er erpresst hat, da leistet er die volle Wiedergutmachung, die für die schlimmste Form eines Diebstahls vorgesehen war. Und das tut Zachäus aus freien Stücken. Also Jesus fordert ihn ja nicht dazu auf. Wird jedenfalls in dieser Geschichte nicht erwähnt. So heilsam kann das sein, wenn wir sehend werden. Und Jesus freut sich darüber und er sagt, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Zachäus will Jesus unbedingt sehen. Und er setzt alles dran, damit das geschieht. Und in der Begegnung mit Jesus begegnet er dann eben auch seinem eigenen Herzen Und er verschließt die Augen nicht vor seiner eigenen Wirklichkeit. Zachäus will sehen, er wird sehend und eine ganze schöne neue Welt tut sich vor ihm auf, weil Zachäus findet echtes Leben. Leben im Licht. Und er begehrte, Jesus zu sehen. Ich wünsche uns sehr, dass wir auch diese tiefe Sehnsucht entwickeln, Jesus wirklich zu sehen, ihn anzuschauen und ihn auch zu fragen, wie er Dinge sieht und uns damit hineinnehmen zu lassen. Ja, dass wir wirklich den Mut haben, uns die Augen für seine Sicht der Dinge öffnen zu lassen, damit wir die Menschen um uns her, die Welt, in der wir leben, und eben auch unsere eigenen Herzen mit seinen Augen sehen. Ja, und mögen wir genauso begeistert wie diese kleine Maus im Licht leben und andere dazu einladen. Das wünsche ich uns sehr. Amen. Ich möchte bitten. Lieber Herr, danke, dass du uns durch und durch kennst. Und du bist wirklich Licht ganz und gar. Also da ist nichts irgendwie Schräges oder Hinterlistiges oder Verlogenes oder ja nicht der Hauch eines Schattens in dir, sondern du bist wirklich Wahrheit pur. Und du weißt jederzeit, was in unseren Herzen vor sich geht. Und über all dem steht deine Liebe, die wirklich so als feste Größe über unserem Leben steht, auf die wir uns verlassen können. Ja, du so von Herzen Dank dafür. Und ich bitte dich, dass du uns den Mut schenkst, wirklich auch uns die Augen öffnen zu lassen für deine Sicht der Dinge und dass wir dich auch wirklich fragen, wie du eigentlich uns selbst siehst, die Menschen um uns her, die Situation, in denen wir stecken, das, was auch alles gerade in dieser Welt geschieht, auch wie du das siehst, was uns vielleicht so ängstigt oder wie auch immer. Und ja, danke, dass du auch unsere blinden Flecken kennst und unsere verzerrte Wahrnehmung, aber dass du uns auch unseren Blick korrigieren willst. Und ich bitte dich, dass wir uns wirklich darauf einlassen. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns jetzt auch die nächsten Tage nochmal schenkst, dass wir da Raum haben, nochmal so ein bisschen in Ruhe einfach Zeit mit dir zu verbringen, uns hineinnehmen zu lassen in deine Sicht der Dinge und dass du ja, uns das zeigst, was uns da den Weg zu dir verbaut, was uns den Blick auf dich versperrt. Und ja, bewahre uns davor, dass wir uns da unsere eigenen Sicherheiten suchen und an Menschen und Dinge hängen und statt dir wirklich ganz frei nachzufolgen. Danke, Herr, für deine Liebe zu uns. Danke für deine Geduld und deine Gnade. Danke, dass du mit uns unterwegs bist, dass wir dir nachfolgen dürfen. Danke, dass du ja mit deinem Licht in unsere Herzen kommst. Bitte füll du jeden Winkel unseres Herzens mit deiner Liebe, mit deinem Licht aus. Lass dein Licht durch uns hindurchstrahlen auf die Menschen um uns her, dass wir wirklich ganz begeistert und ganz froh und frei durch unser Leben, mit unserem ganzen Leben zu dir einladen und ja, dass einfach die Menschen um uns her auch in dir ihr Zuhause finden. Danke, Herr, dass du unserem Leben Ziel, Halt, Zukunft und Hoffnung gibst. Danke, dass deine Liebe trägt. Amen. Amen.